Viel Spaß.
So, auch von mir herzlich willkommen zur Präsentation von Arno Next, Anonymität Online der nächsten Generation. Wie schon angekündigt, mein Name ist Martin Bührenheit und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Professur Datenschutz und Datensicherheit hier an der TU Dresden. Was erwartet euch im Folgenden? Hier eine kurze Übersicht. Zunächst möchte ich euch eine kleine Übersicht über das Projekt Arno Next allgemein geben. Was ist der Hintergrund für dieses Projekt und was sind die Ziele, die man sich für dieses Projekt gesetzt hat? Anschließend soll es um zwei Themen gehen, mit denen im Rahmen dieses Projektes wir uns an der TU Dresden hier insbesondere beschäftigen. Das ist zum einen die Anon-Guard-Anwendung, das Anon-Guard-Software-System und die Open-Anon-Bibliothek, auf die ich dann noch weiter eingehen werde. Zunächst, was ist eigentlich die Motivation für das Arno Next Projekt? Der Hintergrund, den wir uns sagen, ist die fehlende Massentauglichkeit von Anonymisierungsdiensten. Das in dem Sinne, dass wir sagen, Anonymisierungsdienste haben immer noch keine große Verbreitung innerhalb der breiten Bevölkerung erlangt. Und das gehen wir davon aus, dass es zum einen daran liegt, dass solche Dienste immer noch schwer zu installieren und zu betreiben sind, gerade für Privatpersonen, die jetzt auch kein tieferes Wissen von technischen Themen haben. Es ist immer noch sehr schwer, einen solchen Dienst zu benutzen. Und gleichzeitig gehen wir auch davon aus, dass der Komforteinbuße durch die Nutzung eines solchen Systems in Form, dass zum Beispiel Webbrowsing dadurch verlangsamt wird durch die zusätzliche Anonymisierung, dass diese Komforteinbuße letzten Endes der Anonymitätszuwachs nicht diese Komforteinbuße rechtfertigt. Und ein weiteres Thema ist auch, dass jetzt, wie in der TU Dresden gehört ja mit dazu, zu der Forschung an 5G-Netzwerken, dass auch allgemein die Nutzung mobiler Geräte immer mehr zunimmt und auch die Größe der Zellen sich verändert, kleiner wird und so, dass hier auch eine zunehmende, mehr und mehr genauere Daten über Personen erfasst werden können. Und was sind die Folgen dessen Sinn, der Tatsache, dass es noch keine weite Verbreitung hat, ist, dass die Personen, die heute Dienste nutzen, oftmals noch besonderen Bedarf haben, eben gerade weil sie vielleicht sich für spezielle Informationen interessieren oder zu besonderen Gruppen gehören und dementsprechend auffallen, sodass sie quasi keine Masse haben, in der sie sich im Wesentlichen verstecken können, so sich damit sogar noch insbesondere exponieren und wie schon angekündigt durch die zunehmende Erfassung von Daten an sich auch eine immer detailliertere Profilbildung möglich wird. Man sieht jetzt hier ein Beispiel vom Oxford Internet Institute. Die haben die Daten verglichen. Sie haben quasi einerseits stellt Tor-Daten darüber bereit, wie viele Nutzer heutzutage das Tor-Netzwerk benutzen für verschiedene Länder. Und das hat man in dieser Datenbank abgeglichen mit der Anzahl Internetnutzer insgesamt in den verschiedenen Ländern. Was man jetzt hier in so einem Hexagon sieht, ist, die Größe des Hexagons gibt letzten Endes an, wie viele Tor-Nutzer es in diesem Land gibt. Und die Farbe deutet an, wie ist das Verhältnis zur insgesamt Bevölkerung, die Internet nutzt. So wie man jetzt hier sieht, ist bei der USA so, dass es mehr als 100.000 Tor-Nutzer gibt. Jedoch, wenn man sich mit der Farbe beeindruckt, dann sind das, man hat 25 bis 50 Tor-Nutzer pro 100.000 Nutzer. Das heißt, es sind etwa 0,01% an Personen in den USA von den Internetnutzern, die tatsächlich Tor einsetzen. In Italien ist die Granularität noch größer, da hat man 200, aber selbst das ist im Vergleich, weiß ich jetzt drauf, sind das vielleicht 0,2% an Personen, die tatsächlich beispielsweise Tor nutzen, um ihre IP-Adresse im Internet zu anonymisieren. Und was wir jetzt in diesem anderen Projekt daher für uns als Ziele gesetzt haben, ist zum einen, dass wir die Dienstqualität möglichst minimal einschränken, weil wir wollen diese Hürde senken, wir wollen erreichen, dass die Nutzung eines solchen Dienstes möglichst wenig an zum Beispiel Einschränkungen bezüglich der Surfgeschwindigkeit oder Latenz für Kommunikation im Sinne von Voice-over-IP mit sich bringt. Und wir wollen zudem diese Anonymisierung auch möglichst transparent machen. Das heißt, in dem Sinne von, dass man seine Anwendung jetzt nicht speziell konfigurieren muss, zum Beispiel um einen Anonymisierungsproxy zu nehmen, dass man möglichst geringen Konfigurationsaufwand hat, um möglichst viele seiner Anwendungen schon anonym im Internet benutzen zu können. Und außerdem ist das Ziel auch ein Stück weit zu sagen, dass wir diesen erreichbaren Schutz nachvollziehbar machen können, weil unsere Vermutung auch ist, dass viele Menschen das an sich nicht quantifizieren können, wenn sie so einen Dienst nutzen. Was bringt mir das? Kann ich das irgendwie fassbar machen, welche Anonymität ich erreiche, wenn ich diesen Dienst gerade benutze? Das ist auch mit einem Ziel. Und konkret ist, um diese Ziele zu erreichen, gibt es im Rahmen dieses Projektes konkret 6 Arbeitspakete. In diesen Paketen sind neben uns selbst noch die Universität Hamburg involviert, die Firma Yondos, die selber kommerziell ein Anonymisierungssystem betreibt, die Universität Regensburg, das unabhängige Landesdatenschutzzentrum Kiel die Goethe-Universität in Frankfurt am Main sowie die Firma Comedio, die selber die Trutzbox entwickelt und vertreibt. Konkret beschäftigt sich die Universität Hamburg mit der Frage, wie man eine grundsätzliche Anonymisierung auf Netzwerkschicht, also auf IP-Schicht beispielsweise, im Rahmen schon eines Zusammenarbeit mit dem Internet Service Provider bewerkstelligen kann, sodass sogar tatsächlich wir einen leichtgewichtigen Schutz haben, der gar keinerlei Setup erfordert. Da muss ich als Kunde, als Anwender keinerlei Anwendung installieren, sondern im Internet Service Provider selbst geschehen schon Maßnahmen, um mich gegen meine IP-Adresse beispielsweise gegenüber Webdiensten, die ich im Internet besuche, zu verschleiern. Das zweite Arbeitspaket, das steht hier als Overlay-basierte Anonymisierung, ich werde das noch genauer sagen, was das bedeutet in den nächsten Folien, geht hier darum, dass wir ergänzend zu diesem Schutz, den wir für Internet Service Provider vorsehen, ein Extrasystem schaffen bzw. aufbauen auf dem existierenden Anon-Dienst, den Nutzern ermöglichen, mit möglichst wenig Aufwand diesen Dienst zu nutzen und ihre Anwendung zu anonymisieren. Und das soll aber dementsprechend auch einen stärkeren Schutz bieten als dieser Basisschutz, weil hier arbeitet man mit dem Internet Service Provider zusammen und ist hierbei darauf angewiesen zu vertrauen, dass der Internet Service Provider diese Anonymisierung auch konsequent umsetzt. Während wir sagen, Personen, denen das nicht ausreicht, denen wollen wir die Möglichkeit geben, der Overlay-basierten Anonymisierung hier sich nochmal einen stärkeren Schutz zu verschaffen. Gleichzeitig möchte man sich auch noch dem Zukunftsthema 5G-Netzwerke widmen, da hier insbesondere zum Beispiel durch die geringere Zellgröße sowie auch weitere neue Ideen wie das Fognetzwerk oder Edge Computing, sodass immer mehr Logik zu dem Anwender selbst hin verlagert wird, sodass diese Dienste, die man da nutzt, auch mehr Wissen über die Ortschaft haben und dementsprechend natürlich auch genauer nachvollziehen können, beispielsweise wo sich Nutzer bewegen, Dienste, die das vielleicht vorher auch nicht konnten. Und sodass man hier sich den Fragen erstmal, was für Technologien gibt es jetzt schon im 5G-Umfeld, was sind da der aktuelle Stand der Technik und wo sehen wir da Privatsphäre-Risiken und was wären da mögliche Ansätze, wie man hier einen Schutz der Privatsphäre verbessern kann. Bei der Open Anon-Bibliothek geht es darum, dass wir es insbesondere für Anwendungsentwickler leichter machen wollen, Anonymisierungsdienste in ihre Anwendung zu integrieren, sodass wenn jetzt jemand einen neuen Messaging-Dienst schreibt oder eine andere Software zur Kommunikation beispielsweise, dass diesen Personen leichter gemacht wird, auch eine Netzwerk-Anonymisierungssoftware zu integrieren, sodass sie vorher nicht sich intensiv mit solchen Diensten auseinandersetzen müssen, sondern das mit relativ wenig Einarbeitungszeit hoffentlich auch in ihre Anwendung sinnvoll integrieren können. Das fünfte Paket geht es hier vor allen Dingen um den rechtlichen Aspekt, deswegen hat sich das Landesdatenschutzzentrum involviert. Hier geht es auch darum, auch um den rechtlichen Kontext dieser Mechanismen zu untersuchen. Jetzt beispielsweise den ISP-basierten Schutz, welche Daten davon müssen aufgezeichnet werden oder ab wann können welche verworfen werden und auch ist dafür relevant für den Overlay-basierte Anonymisierung zu beurteilen, ob hier noch eine Speicherung von Daten notwendig ist oder welche rechtlichen Grundlagen hier noch zu erfüllen sind dabei. Und des Weiteren möchte man in diesem Projekt auch erreichen, dass diese Systeme sich einerseits durchsetzen, aber auch quasi wirtschaftlich tragfähig werden. Wenn man jetzt an heutige Systeme oftmals denkt wie Tor, ist es jetzt nicht so, dass da tatsächlich man dafür ein Geschäftsmodell hat, dass das auf eigenen Beinen stehen kann, dass da wirklich Unternehmen sich da involvieren und da damit Geld verdienen können, sodass man hier auch sich gern noch neue Geschäftsmodelle überlegt. Das ist das, was hauptsächlich an der Universität Frankfurt stattfindet. Nun genauer zu dem Thema, was wir jetzt noch hier in der TU Dresden machen, nämlich die Overlay-basierte Anonymisierung. Dazu ist erstmal ein kurzer Hintergrund zum Anon-System. Also das Anon-System wird jetzt seit mehr als 15 Jahren mit an der TU Dresden betrieben und das Anon-System basiert auf der Idee von dem Konzept von Mixkaskaden. Also man kann das jetzt hier in einem Beispiel mal sehen. Diese Idee ist, dass es mehrere solcher Kaskaden gibt, die werden üblicherweise von verschiedenen Entitäten, verschiedenen Betreibern betrieben, diese Knoten. Und wenn ich jetzt, um meine Kommunikation zu anonymisieren, werden diese Pakete auch über diese Knoten geleitet und dabei kryptografisch so verschlüsselt, dass dieser erste Knoten hier nicht erkennt, welchen Dienst ich kontaktiere und der letzte Dienst zwar sieht, zu welchem Service das geht, jedoch nicht weiß, von wem dieses Paket ursprünglich kommt. Und hier ist halt so, dass diese Kaskaden jedoch fest sind. Ich entschließe mich, entweder diese drei Knoten zu nehmen oder diese drei zu nehmen. Ich habe jetzt aber keine freie Wahl. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, ich möchte gern den zuerst und den als zweites und den als drittes, sondern das sind feste, vorgegebene Kaskaden. Zudem ist es bei dem System so, dass das jetzt nicht an sich, also ist hier eine gewisse Einstiegshürde, um so einen Knoten betreiben zu können. Man will hier Transparenz schaffen. Man sagt, dass in dem Sinn, dass ein Mixbetreiber vorher einen Verifikationsprozess durchlaufen muss. Und es gibt quasi eine zentrale Instanz, die diese Kaskaden verwaltet. Und wenn man an diesem System teilnehmen möchte als Betreiber, dann muss man sich bei dieser Instanz anmelden und muss dort nachweisen, sein Stück weit, wo man diesen Knoten betreibt, unter welchen Umständen und in welchem Land das beispielsweise ist. So dass man auch erkennen, da möchte man zum Beispiel vermeiden, wenn ich jetzt solche Kaskaden habe, möchte man hier sicherstellen, dass diese auch immer von verschiedenen Entitäten, also vielleicht verschiedenen Unternehmen oder verschiedenen Personen betrieben werden, um zu verhindern, dass am Ende eine Kaskaden gibt, in dem nur eine einzige Person quasi alle diese Knoten betreibt. Weil dann bietet dieses System keinen Schutz mehr, dann bietet es keine Anonymisierung mehr, weil dann diese Knoten hier alle beobachten können, welche Dienste ich nutze. Und das Kaskadenkonzept hat noch den Vorteil, dass es auch die Monetarisierung dieses Systems leichter macht, weil hier sich quasi es möglich wird zu sagen, man hat ein Bezahlsystem, dass man zum Beispiel ein bestimmtes Verkehrsvolumen bezahlt und dann kann dieser Knoten, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gigabyte Verkehr gekauft habe, kann dieser Knoten sehen, wie viel Verkehr ich verbrauche. Er sieht nicht, welche Dienste ich kontaktiere, aber er kann messen, wie viel Verkehr ich verbraucht habe, kann das gegenüber diesem Bezahldienst zum Beispiel nachweisen. Und da klar ist, wenn ich diesen Knoten nutze, dass das auch anschließend über diese Kaskadenknoten geht, lässt sich das dann so auch zum Beispiel diese Kosten auf diese Knoten aufteilen. Das ist hier quasi auch der Hintergrund ist, dass es sich so leichter monetarisieren lässt, als Geschäftsmodell betreiben lässt. Und die Ziele, die man quasi jetzt hat, das ist der Ausgangspunkt jetzt gewesen mit diesem Anon-System. Und was man jetzt machen möchte, ist zum einen, dass dass für das Anon-System bisher noch keine Integration in mobile Geräte ist. Bisher gab es noch generell keine Anwendung dafür, wenn man das auf einem mobilen Gerät betreiben möchte. Und man möchte jetzt auch ermöglichen, dass man auch neben TCP, was man üblicherweise für Webbrowsing benutzt, auch Echtzeitverkehr zum Beispiel in Form von Video und Audio unterstützt, also auch andere Protokolle, sodass man im Wesentlichen auch beliebige Protokolle über diesen Dienst anonymisieren kann. Und nicht zuletzt, wie es im Rahmen dieses Projektes auch passt, möchte man die Installation und Einrichtung dieser Anonymisierungssoftware vereinfachen. Konkret sieht das jetzt bei uns im Lehrstuhl momentan so aus, dass wir die AnnGuard-App dafür entwickelt haben. Die ist einerseits für Android zur Verfügung, sind jetzt auch letztens zum Play Store hinzugefügt und auch unten am Stand kann man die sich gerne mal anschauen und probieren. Und diese ist auch eine Version dafür für Linux verfügbar. Was man jetzt sieht, wir haben versucht, eine möglichst einfache Oberfläche zu machen, indem man sich im Wesentlichen relativ stark die Anonymisierung ein- und ausschalten kann. Wir haben auch eine Anzeige für Interessierte, wo man sagt, man sieht, welcher Verkehr gerade über diese Mixkaskade betrieben wird. Und bisher ist hier noch ein Platzhalter für die Quantifizierung, ein Stück weit diese Anonymität, die man erreichen kann bei der momentanen Kaskade. Und diese App funktioniert in dem Sinn, dass man die installiert. Und wenn man sich erstmal eine Kaskade ausgewählt hat und diesen Dienst aktiviert hat, dann werden alle Anwendungen, die man auf dem Smartphone hat, auf transparente Art und Weise anonymisiert. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei einem VPN-Service, dass ich wem das was sagt, das System hier funktioniert ähnlich, sodass ich quasi damit wie eine Art VPN-Dienst schaffen kann, transparent Anwendungen über den Anon-Dienst zu tunneln. Genau, und der ist dementsprechend damit den Anon-Dienst schon so erweitert, dass er Audio- und Videodaten übertragen kann. Das haben wir jetzt so noch nicht groß getestet, da würden wir uns insbesondere auch über fleißige Tester freuen, die diese Software installieren und uns dann auch Feedback geben, wie gut ihre Erfahrung bereits mit diesem Dienst ist. Genau, und wie bereits hier angedeutet ist, die versucht diese Nutzeroberfläche auch möglichst minimalistisch zu halten. Was nächste Schritte sind für diese App, ist, dass man einerseits das Anon-Protokoll selbst verbessern möchte. Also wir gehen davon aus, dass momentan noch einige Stellen sind, wo zum Beispiel der Aufbau der Verbindung zu diesen Kaskadenknoten noch eine gewisse Verzögerung entsteht, die eventuell zum Beispiel für Verlangsamung sorgen kann. Dann sind wir noch am Schauen, welche Möglichkeiten sich da ergeben. Und bezüglich der Anwendung wollen wir noch zusätzlich als Funktionalität hinzufügen, dass man zum Beispiel, dass man anwendungs- und netzwerkabhängig anonymisieren kann. Das hat jetzt den Hintergrund, wenn ich zum Beispiel eine spezielle Anwendung habe, die von selbst schon einen Anonymisierungsdienst verwendet, dann möchte ich vielleicht vermeiden, dass diese gleichzeitig nochmal transparent über den Anonymisierungsdienst geschickt wird, so dass ich diese von der transparenten Anonymisierung ausnehmen kann, weil ich sage, aha, diese Anwendung nutzt auch selber schon bereits einen Anonymisierungsdienst. So dass man hier, wir haben schon eine wesentliche Oberfläche, die ist nur noch nicht, jetzt in dem aktuellen Client noch nicht enthalten, weil sie noch nicht vollständig in das System integriert ist. Bisher gibt es halt auch eine Anwendung dafür, für Linux, die wesentlich auf der Kommandozeile einzurichten und zu starten ist. Wir wollen aber auch noch weitergehen und diesen Dienst dann auch für macOS und Windows ermöglichen und auch eine Version für iOS ist in Bearbeitung. Das jetzt soweit zur Overlay-basierten Anonymisierung und den AnonGuard. Das zweite Schwerpunkt, den wir an der TU Dresden mit bearbeiten, ist die OpenAnon-Bibliothek. Wie bereits angedeutet, geht es darum, die Nutzung von Anonymisierungsdiensten für Anwendungsentwickler leichter zu machen. Und das möchte man konkret so erreichen, dass man sagt, man möchte eine einheitliche Schnittstelle für die Anonymisierungsdienste bereitstellen. Also man kann sich das etwa vorstellen, dass man später in die Möglichkeit hat, zum Beispiel auch das System, was jetzt hier in dem Projekt entwickelt wird, die Kaskaden von Jondonym, Tor oder vielleicht auch gegebenenfalls I2P oder andere Anonymisierungsdienste an diese Softwarebibliothek zu integrieren und diese eine einheitliche Schnittstelle zur Anwendung darstellt. Und es soll, dementsprechend haben wir hier zwei Parteien, zwischen denen wir mit dieser Bibliothek eine Art Brücke noch schaffen wollen, ist, dass wir einerseits die Anwendungsentwickler haben und gleichzeitig haben wir die Entwickler von Anonymisierungsdiensten. Denen wollen wir es auch leicht machen, ihre Dienste in die Bibliothek zu integrieren, um halt möglichst, um es ihnen zu erleichtern, auch ihren Dienst weit zu verbreiten, indem sie es dann anschließend ihr Dienst leicht in neue Anwendungen integriert werden kann. Der aktuelle Stand dieser Bibliothek ist der, dass wir einen ersten initialen kleinen Prototypen haben, der ist noch sehr minimalistisch. Die Idee momentan ist, dass die Art, wie man mit dieser Bibliothek arbeitet, sich sehr stark an den Aufrufen von Sockets anlehnt, wie man sie vielleicht kennt, wenn man mit Java beispielsweise programmiert. Also dieser Prototyp ist jetzt auch in Java vorhanden. Und wenn man jetzt so verschiedene Dienste hat wie hier, ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt eine Anwendung habe und die anonymisieren möchte, stellt sich natürlich hier dieses Problem, welchen Dienst nehme ich? Wir gehen davon aus, dass der Anwendungsentwickler sich mit den Anonymisierungsdiensten nicht auskennt und vielleicht auch nicht selber weiß, welchen Dienst er nutzen, welcher Dienst für ihn der richtige ist, wenn er seine Anwendung anonymisieren möchte. Deswegen ist hier jetzt die Idee, dass ein Betreiber, der einen Anonymisierungsdienst macht, wenn er ihn in diese Bibliothek integriert, kann er quasi mit angeben, was für Anwendungsfälle dieser Dienst vor allen Dingen adressiert. Wenn man jetzt zum Beispiel an Anon oder Tor denkt, geht es hier um den Anwendungsfall beispielsweise Websurfen. Während andere Dienste, wie vielleicht I2P oder Freenet, vielleicht andere Ziele haben oder andere Anwendungsfälle, wie man sagt, man hat einen Dienst, der speziell für Messaging optimiert ist oder für anonymisiertes Datenspeichern. Das geben diese Entwickler mit an. Und wenn der Anwendungsentwickler dann so einen Dienst nutzt, dann muss er quasi nur angeben, dass er einen solchen Anwendungsfall bevorzugt und dann kann die Softwarebibliothek daraus schon einen Dienst auswählen. Und was wir, genau, das haben wir noch mit. Und was wir auch noch machen wollen, ist, wir wollen untersuchen, ob diese Schnittstelle ähnlich einem Socket-Semantik auch sinnvoll funktioniert. Deswegen planen wir auch mal eine kleine Vergleichsstudie zu machen, wo wir beispielsweise auch Studenten an der TU Dresden verschiedene Designs vorlegen, um eine Aufgabe zu lösen, um zu sehen, können sie damit eher eine kleine Testanwendung einfach anonymisieren oder was für Probleme ergeben sich da, funktioniert diese Art dieser Schnittstelle oder ist vielleicht ein anderer Ansatz besser. Und die nächsten Schritte, wie ich jetzt schon angedeutet habe, wollen wir diese Vergleichsstudie machen. Ein anderer Aspekt ist der, dass man hat noch eine dritte Entität bei dieser Bibliothek. Man hat die Betreiber, Entwickler des Anonymisierungsdienstes, man hat den Anwendungsentwickler und man hat den Endnutzer dieser Anwendung. Und wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass der Endnutzer wiederum ein gewisses Interesse an einem bestimmten Anonymisierungsdienst hat, dann wollen wir die auch ermöglichen, dass es trotzdem auch eine einheitliche Konfigurationsschnittstelle gibt, sodass der Anwendungsentwickler zwar nicht wissen muss, welche Dienste enthalten sind, der Nutzer an sich jedoch eine Möglichkeit hat, einen Dienst zu wählen oder diesen auch zu konfigurieren. Aktuell unterstützt diese Bibliothek halt nur den hauseigenen Anon-Dienst, aber die Vision ist halt auch in diese Softwarebibliothek Tor zu integrieren und darüber hinaus gegebenenfalls auch Freenet und GNUnet oder I2P. Und hier für die letzteren ist dort auch die möchte man möglichst einfachen Ansatz haben, auch den Entwicklern nicht nur leicht zu machen, ihre Client-Anwendung zu anonymisieren, sondern wenn ich zum Beispiel einen Messaging-Dienst habe, der einen Server nutzt, zentral, dann möchte ich vielleicht auch gleichzeitig diesen Server natürlich als versteckten Dienst ermöglichen und das vielleicht auch über verschiedene Netzwerke hinweg, und das soll diese Bibliothek dann auch erleichtern. Das ist die Vision davon. Genau, und das ist eigentlich auch schon soweit alles, was ich jetzt über den Überblick erzählen möchte. Und genau, die App an sich ist im Play Store wie angekündigt vorhanden. Wir haben auch auf der Webseite hier zu anon.net findet ihr auch APKs zum Download für die Personen, die jetzt keine Google-Dienste nutzen. Und auch den Quellcode, wer sich einrichten möchte, der Quellcode ist offen zum Ansehen. Ich danke euch vielmals für euer Interesse und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung. Mikrofon funktioniert nicht.
Okay, Test. Ah, super. Mir ist nicht ganz klar geworden, wo der grundlegende Unterschied zu Tor ist, außer dass es jetzt benutzerfreundlicher ist. Aber die systemimmanenten Schwächen des Tor-Netzwerks scheinen mir doch da jetzt genauso vorhanden zu sein. Oder sehe ich das jetzt einfach falsch oder habe ich irgendwo nicht richtig gefolgt?
Was meinst du jetzt, welche Schwächen?
Also zum Beispiel, Tor ist ja auch nicht richtig anonym. Also es ist ja, wenn ich genug Knotenpunkte vorne und hinten abgreife oder wenn der Benutzer nicht vernünftig handelt, weiß ich nicht, eigene Auflösungen einstellt und so weiter, ist ja schon möglich, diese Anonymität wieder einzuschränken. Und da ist jetzt die Frage, geht das einen Schritt weiter oder ist das einfach nur die benutzerfreundliche Version von Tor?
Also im Wesentlichen stimmt, dass es einerseits benutzerfreundlicher ist. Tatsächlich ist es auch so, dass es bisher noch offen ist, ob wir vom Angreifermodell, vom Schutz her wirklich besser sind, weil wir hier quasi erstmal das Ziel haben, wirklich das für die Mehrheit der Personen auch attraktiv zu machen. Also es ist halt, man hat halt im Wesentlichen ja diesen Trade-off, dass man quasi diese Wahl hat zwischen dem System, was einen starken Schutz bietet, dafür aber natürlich einen gewissen Overhead mehr verursacht, indem ich jetzt dadurch auch Latenz hinzufüge, indem ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt Pakete wirklich sammeln und transparent und mixen, dann hat man eine gewisse Verzögerung, sodass man hier dann befürchtet, dass das System zwar stärkeren Schutz bietet, ich aber dann dementsprechend weniger Nutzer habe. Wir gehen halt hier eher den Weg zu sagen, wir wollen es leichter zugänglich machen und dadurch haben wir jetzt auch nicht unbedingt einen stärkeren Schutz. Und wir sind jetzt quasi auf IP-Ebene, also wir können jetzt, dieses System kann jetzt keinen Schutz darüber machen, was darüber passiert. Das ist, müssten dann diese Anwendungen selber lösen. Wenn die Anwendung selber identifizierende Informationen schickt, da kann unser Dienst jetzt nichts dagegen machen. Das ist da kein Element. Ja.
Test, ja. Das heißt also, ihr geht im Wesentlichen davon aus, dass ihr Anonymisierung zwischen dem Endnutzer und einem Server macht, aber betrachtet nicht einen Global Observer Adversary, der in der Lage ist, zum Beispiel Timing-Informationen auszuwerten, um die Anonymisierung zu machen.
Ist der Server welche Informationen auswerten kann?
Timing-Informationen, weil ich meine, wenn ihr Fast-Transfer macht für Video und Audio, dann ist halt für jemand, der halt irgendwie mehrere Stellen im Netzwerk auswerten kann, da ist dann halt nicht mehr viel mit Anonymität.
Das Timing, das Auswerten von Timing-Informationen ist tatsächlich nicht so einfach. In dieser Anwendung, wie wir sie jetzt haben, haben wir da an sich keine expliziten Gegenmaßnahmen. Bisher sind mir zumindest diese zwei Ansätze bekannt, dass man einerseits quasi das Mixing macht, dass man wirklich Pakete puffert, bis man genug hat und diese Weichheit oder verschiedene andere Strategien fährt, die entsprechend mit einer gewissen Latenz einhergehen. Oder wir den Ansatz haben, dass wir ein konstantes Muster an Verkehr erzeugen beispielsweise, dass es nicht ersichtlich ist, wann wir wirklich Verkehr verursachen. Was für uns jetzt noch interessant ist, wir würden vielleicht sogar tendenziell eher in die zweitere Richtung gehen. Dazu ist jetzt für uns noch ein Plan in der nächsten Zeit, dass wir auch mal untersuchen wollen, ist das Erzeugen eines konstanten Verkehrsmusters unter mobilen Geräten, okay, kann man das so machen, dass das, wie wirkt sich das auf den Akkustand aus? Kann man das irgendwie halbwegs effizient machen? Und ist das so praktisch? Das ist auch relevant für den 5G-Kontext am Ende. Also von daher ist es jetzt momentan noch kein Schutz, aber es ist, ja, wollen wir mehr darüber hinausfinden, ob das möglich ist. Ja.
Also gibt es einen Grund, wieso diese Anonymisierungs-Server-Kaskaden festgelegt sind? Also dieser Ablauf von den Servern, wo deine Daten durchgeschickt werden, wieso sind die festgelegt?
Ja, wie ich vorhin gemeint habe, dass das vor allen Dingen dahingehend auch mitkommt, dass man dementsprechend auch leichter die Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Abrechnungssystem zu etablieren, so dass man das ist ein, denke ich mal, ein Hauptunterschied auch zu Tor, dass man hier sagt, man möchte dem Ganzen dieses System dazu bringen, auch auf eigenen Beinen zu stehen, dass es hier möglich ist, quasi für diesen Dienst zu bezahlen und auch einen finanziellen Anreiz für die zu schaffen, die bereit sind, so einen Mixknoten zu betreiben, so einen Anonymisierungsknoten. Das kann man durch dieses Kaskadendesign, hat man dafür schon einen Ansatz, um das abzurechnen. Ja, um das momentan zu sehen.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, also ich habe nicht ganz verstanden, also ich meine Anfragen, also Serveranfragen werden dann durch die Kaskaden gesendet und die Antwort wird dann durch dieselbe Kaskade, also durch denselben Weg zurückgeroutet oder wie bekomme ich dann quasi die Antwort von Google oder etc.?
Ja, das wird über dieselbe Kaskade zurückgeroutet.
Gibt es da keine Probleme? So der erste Knoten müsste ja dann alle Anwender kennen, oder?
Dieser erste Knoten kennt die IP-Adressen von allen, die über ihn kommunizieren, ja. Aber die Idee ist ja quasi, dass dieser erste Knoten nicht weiß, welche Dienste ich kontaktiere. Er weiß nur, dass ich diese Kaskade benutze. Und der letzte Knoten, der sieht die Dienste, aber der weiß nicht, von wem dieses Paket ursprünglich kommt.
Ah ja, okay.